Na, wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Google, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit. Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche.
Hallo und einen wundervollen Freitag wünschen wir euch.
Ist ein bisschen aufregend, Wichert, oder?
Ja, es ist ein jungfräulicher, es ist nicht das erste Mal, dass wir am Freitag hochladen, aber es ist das erste Mal, dass wir gewollt am Freitag hochladen.
Ja, richtig, es ist das erste Mal, es ist eigentlich das erste Mal in der neuen Zeitrechnung von Blutiger Anfänger, in der wir jetzt natürlich auch immer pünktlich den Podcast freitags hochladen.
Richtig, ja, selbstverständlich.
Pünktlich beziehungsweise wir sind jetzt schon, eigentlich sind wir mit der ersten Folge jetzt schon unpünktlich, ne? Weil wir haben ja gesagt, Freitag 0 Uhr. Ja, verdammt. Aber zum Wochenende.
Ja, richtig. Am Wochenende gibt es eine Folge. Wir verteilen es über drei
stimmt,
Tage. Ihr habt
geswitcht. Ihr habt vorher mal mittwochs hochgeladen.
Genau, vorher haben wir mal mittwochs hochgeladen und dann haben wir überlegt, ja, komm, um das Ganze mal ein bisschen abzuspeisen, haben wir ab jetzt einen neuen Upload-Tag. Und natürlich mittwochs auch immer viel Konkurrenz mit Gemischtes Hack. Immer noch, glaube ich, einer der beliebtesten Podcasts der Deutschen, der nichts mit True Crime zu tun hat. Neben unserem Podcast natürlich. Und an dieser Stelle kriegt ihr jetzt die geballte Ladung Blutiger Anfänger. Aber ihr habt es schon gerade gehört, nicht alleine, denn wir reden heute mit Aaron. Aaron ist oder kommt aus der Kinderchirurgie und macht einen Facharzt in der Pädiatrie. Und das ist eine Folge, die wir unbedingt machen wollten, denn Kinderchirurgie finde ich super, super spannend. Habe ich im Studium auch ehrlich gesagt genau 2 Tage gesehen, mehr nicht, und werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Aber deswegen umso besser, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du uns erzählst, was so abgeht in der Kinderchirurgie.
Ja, mega. Vielen Dank, Leute, für die Einladung. Also ich fühle mich geehrt, hier am Start zu sein bei eurem krassen Podcast. Also ich bin auch großer Fan, muss ich sagen. Hab mir schon einige Folgen reingezogen.
Sehr gut. Ja, das hören wir immer gerne von Gästen.
Eigentlich sind wir clever. Wir laden Gäste ein, um Hörer zu generieren quasi, damit die Gäste vorher auch den Podcast hören.
Nein. Genau.
Ganz so dramatisch ist es noch nicht. Ja, krasse, vielleicht lass uns doch mal direkt so krass einsteigen, ich habe in der Kinderchirurgie jetzt nicht wirklich was gesehen, weil de facto das, was bei uns kinderchirurgischer Unterricht war Nähen, also fünf Stiche Nähen im OP nach Speichenverletzung, also Fuß in Fahrradspeiche gekommen. Aber so richtig große Kinder-OPs habe ich nicht gesehen und gehe ich auch mal stark davon aus, dass ich sie nicht mehr sehen werde. Deswegen, wie kommt man darauf oder auf die Idee, Kinderchirurgie zu werden? Weil ich habe immer das Gefühl, so wenn Kinder sich verletzen, ist schon krass, aber wenn Kinder wirklich operiert werden müssen, ist ja noch viel krasser.
Ja, sehr viel Pressure.
Ja, auf jeden Fall. Also an sich ist es ja so, Kinderchirurgie ist ein extrem kleines Fach, wie du schon sagst. Also man hat auch in der Uni-Zeit, quasi, das ist ein ganz kurzen Chapter, den man da hat. Und es gibt letztendlich in Deutschland auch nicht viele kinderchirurgische Kliniken. Also es sind insgesamt so 86 Krankenhäuser, glaube ich, was echt wenig ist. Und ich habe im Studium auch viel chirurgisch gesehen. Ich war mir nie sicher, ob ich Pädiatrie machen will oder doch was Chirurgisches. Und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich doch die Mischung aus den beiden. Und ich habe auch im Studium natürlich, so wie ihr auch, viele Praktikas gemacht. Und ein Praktikum war in der Kinderchirurgie in Nepal.
Und in da durfte Nepal?
Ich auch krass, ja, da durfte nice. Ich mega viel operieren. Das war richtig, richtig cool. Da war ich 2 Monate. Und wie es so ist, wenn man ein bisschen ärmeren Ländern ist, dann darf man natürlich auch mehr machen als Praktikant als jetzt in Deutschland. Und das hat mir mega, mega gut gefallen. Und ich habe gemerkt, du kannst einfach auch krass viel bewirken in einer schnellen Zeit. Und vor allem ist das Fach auch extrem abwechslungsreich. Aber du hast natürlich die Kinder. Ja, wie viele immer sagen, Kinder ist sehr stressig und es stresst einen, weil du hast die Kinder und die Eltern, die du mitbetreust.
Kann ich mir vorstellen. Also wenn ich mir so drüber Gedanken mache, ich meine, klar, du hast die Eltern im Hintergrund, aber so dieses, die Vorstellung, so ein kleines Kind, vor allem wenn es dann irgendwas wirklich Akutes oder Tragisches ist, ein Kind zu operieren, ist irgendwie schon nochmal heikler als ein Erwachsener, was weiß ich, jetzt so bei einer 85-Jährigen irgendwie eine Knie-Tap zu machen, würde ich sagen, ist weniger Druck da als bei einem kleinen Kind, das irgendwie sein ganzes Leben noch vor sich hat, finde ich. Also, wie war das für dich so, das erstmal wirklich da als Arzt auch mit im OP zu stehen. Und ich sage jetzt mal, ich meine, als Arzt, auch wenn du als Sensor bist, hast du ja trotzdem eine ganz andere Verantwortung als Student. Wie war das für dich?
Ja, ich hatte ja sogar das Glück, ich durfte mit dem Präsident der Gesellschaft für deutsche Kinderchirurgie durfte zusammen operieren. Und der war immer großer Fan davon, uns Assistenten viel operieren zu lassen. Das war mega, mega cool. Und dadurch durfte ich auch direkt, also ziemlich früh auch schon an OP-Tisch und auch selber meine eigenen OPs machen. Und am Anfang macht man ja eher so kleine Eingriffe, also so Materialentfernungen, also gerade nach so einem Bruch oder so, dass man dann den Nagel erstmal entfernt. Und das ist ja was relativ Simples. Ja, da musst du ja eigentlich nur die Haut eröffnen, präparieren und dann den Nagel entfernen und wieder zumachen. Also es waren so die ersten OPs, die ich machen durfte. Aber man hat schon großen Respekt davor natürlich. Ja. Aber ja, man wird immer gut angeleitet. Das ist mega. Und ja, ich hatte auch sehr, sehr, sehr gute Oberärzte, mit denen ich operiert habe und auch oft mit dem Chef zusammen. Und da wird man schon langsam so rangeleitet an die ganze Sache und darf dann halt Step für Step immer mehr OPs machen und kriegt dann, man hat Respekt davor bei jeder OP. Ja, also ich hatte vor jeder OP natürlich riesen Respekt und so ein bisschen Panik auch schon, aber irgendwann mal kommt die Routine rein und dann geht es ganz, ganz locker. Und die Sache ist halt, dass auch in der Kinderchirurgie hast du viele so Routine-Eingriffe, ja. Also du hast, die ersten OPs waren für mich so, ja, Beschneidungen, dann Leistenhernien, viele Brüche haben natürlich auch bei Kindern und das alles, ja, im Rahmen, ja, dass nichts am Anfang nichts hochkompliziert ist. Das ist das Gute daran.
Wie muss man sich denn da so das, die Verteilung der Krankheitsbilder vorstellen im OP? Weil ich meine, in der Chirurgie im Allgemeinen gibt es ja, was ist Unfallchirurgie oder Allgemeinchirurgie und Kinderchirurgie, fasst das ja alles im Grunde zusammen, oder?
Genau, also ich war in einem relativ großen kinderchirurgischen Haus und wir haben da echt ein breit gefächertes, breite Fächerung an Krankheitsbildern gehabt. Also wir haben alles, fangen wir mal bei den Leistenhernien an, dann Brüche, dann die Hoden, die zu hoch liegen, die man dann probiert nach unten zu verlegen, alle möglichen Nabelhernien und auch Phimosen, also so Beschneidungen quasi, Blinddarmentzündung, Abszesse, auch zum Beispiel Verletzungen nach Unfällen, so mit Wundversorgung oder Bissverletzungen gibt es auch. Und wir haben auch ganz viele Krankheitsbilder gemacht, die jetzt Neugeborenen zum Beispiel, die mit Fehlbildung auf die Welt kamen, also Fehlbildungen in allen Bereichen, ja, sagen wir mal, der Darm hat eine Fehlbildung oder auch beim Ausgang vom Magen, Pleurostenose, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Yes. Oder auch Esophagusatresien, ja, also dass die Kinder schon auf die Welt kommen und da Teile quasi von der Speiseröhre fehlen. Und wir waren auch im Verbrennungszentrum, also wir haben ganz viel Verbrennungen auch gemacht, also die dann, diese Verbrennungen dann gedeckt mit der Kunsthaut. Und wir haben auch ganz viel Traumatologie gemacht, also ganz viel verschiedene Brüche und ja, auch große Hüft-OPs, weil wir eine große Orthopädin im Team hatten und auch viele Kinder urologische Operationen und die waren auch immer krass, weil da hast du auch zum Teil Harnleiter-Neuneinpflanzung gemacht, also es war ganz, ganz viel Verschiedenes.
Das finde ich halt immer so crazy. Du hast jetzt gerade so zwei andere Fachbereiche schon mit reingebracht, quasi die Kinderorthopädie und die Kinderurologie. Mhm. Und das ist ja so, das fällt ja auch alles irgendwo in deinen Bereich, also in den kinderchirurgischen Bereich mit. Wenn ich gucke, bei einem Erwachsenen operiert der Urologe mit seinem Da Vinci urologische Probleme und der Orthopäde operiert eine Hüfte. So. Aber das ist bei Kindern, wir sind ja alles so ein fließender Übergang quasi.
Wir sind All-Arounder, wirklich.
All-Arounder. Ja. Ja, weil gerade so Hüfte und orthopädische Probleme sind ja echt häufig bei Kindern. Wenn ich überlege, was ich in Ortho alles an Kinder, Nekrosen und Pertes und Co. lernen musste, das ist ja, da kommt ja einiges zusammen, was man durchaus auch operieren müsste, bevor das Kind jetzt irgendwie 15 Jahre alt geworden ist.
Genau, ja, es war einfach ein ganz, ganz breites Spektrum, was ich echt interessant fand und cool fand. Also ich war auch echt wissensgierig und es war auch, meine erste Stelle direkt nach dem Studium und ich war voll motiviert und hatte voll Bock und ich durfte mich da richtig auspowern, also zum Teil, und es ist leider immer noch so, ich habe zum Teil, und ich höre es von meinen ehemaligen Kollegen, die arbeiten 4 Wochenenden am Stück durch, müsst ihr euch vorstellen, 4 Wochenenden am Stück, und da hat man zum Teil nicht mal einen Tag Pause dazwischen, das ist richtig krass und keine Ahnung, ich habe natürlich, das ist schon stressig, aber ich habe es nie so als Stress gesehen, weil ich fand es einfach geil, weil ich so viel lernen konnte und so viel machen konnte. Ich war da so voll in meinem Fokus. Aber das hätte ich nicht für immer ausgehalten. Deswegen letztendlich bin ich dann auch von der Kinderchirurgie weg, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht. Weil im OP, wenn du im OP stehst, du musst ja immer wirklich 100% bei der Sache sein. Ich habe auch gemerkt, wenn ich mal eine Nacht nicht gut geschlafen und am nächsten Tag operiert habe, dann habe ich auch meinem Oberarzt gesagt, ey, ich fühle mich heute nicht sicher, diese OP zu machen, weil das sind natürlich alles kleine Strukturen und da muss man eine ganz, ganz ruhige Hand haben. Ja, und das merkt man schon, wenn ein paar Stunden Schlaf fehlen, man muss immer dabei sein. Ja, und ich habe das gemerkt bei den Oberärzten, also ihr kennt es ja von der Chirurgie, man sagt immer, Chirurgen sind cholerisch. Und das ist tatsächlich so gewesen und ich weiß auch wieso, ja, weil die einfach immer so viel Stress haben. Ja, also wenn man immer diese 100% geben muss, dann wird man so, leider.
Du hast halt immer einen hohen Adrenalinpegel, weil ein Fehler natürlich auch ernsthafte, also gut, bei jedem Arzt, auch wenn du jetzt ein falsches Medikament verschreibst, kann ein Fehler ernsthafte Konsequenzen haben. Aber da vielleicht noch viel akuter in dem Bereich. Was mir gerade so einfiel, ich musste an einen Tweet denken, der auf Social Media auch so ein bisschen rumgegangen ist. Ich meine, es gibt ja der 24-Stunden-Dienst-Arzt, der dann doch nach 23 Stunden noch im OP landet. Hältst du das für unverantwortlich, das System, wie es ist? Also so, dass du quasi einen diensthabenden Arzt dann nachts sondern in OP ziehst, nachdem er eigentlich die letzten 20 Stunden durchgearbeitet hat und jeder normale Mensch wird irgendwie platt auf die Couch fallen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall ein Fehler im System und da muss ich auch was ändern, weil das leider immer noch so ist. Ja, das war bei uns auch so. Ich war trotzdem, muss ich sagen, als junger Assistent war ich immer nur auch in den OPs dann auch am Assistieren, ja, ich musste dann die OPs nicht selber durchführen nach so einer langen Arbeitszeit, aber die Oberärzte zum Teil schon. Und ich erinnere mich, ich habe mal den Oberarzt nachts um 3 zum Beispiel gerufen, nachdem er den ganzen Tag schon durchgearbeitet hat, und dann musste der nachts um 3 kommen und musste mit mir ein Frühchen operieren, das hat 500 Gramm gewogen. Boah. Und hat so eine Darmentzündung gehabt. Nekrotisierende Enterokolitis habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist quasi bei den Frühgeborenen, die haben ja noch eine ganz zarte Darmwand und da können sich dann Darmbakterien durch diese Wand durchfressen. Und ja, der ist dann quasi so porös, dass die ganze Darmwand abstirbt und das muss man dann quasi entfernen, dieses Stück, und muss den Darm wieder neu zusammen nähen an der Stelle. Und das weiß ich noch, das war übel. Um 4 Uhr nachts haben wir das gemacht. Da haben wir wirklich 2 Stunden diesen Darm probiert zu nähen. Und die Haut ist wirklich wie ein Blatt Papier immer wieder zerrissen. Und wir haben da 2 Stunden rumprobiert. Das ist echt krass. Also es ist schon, du hast vollkommen recht, das ist übel, wenn man so lange am Stück arbeiten muss und dann noch im OP stehen muss.
Aber um kurz daran anzuschließen, nur damit ich den Gedanken jetzt gar nicht verliere, du hast gerade ein 500-Gramm-Frühchen. Ich habe es einmal gesehen, also ich habe ein 285 Gramm oder 300 irgendwie so dazwischen, also so wie gar nichts Frühchen gesehen. Wer von euch aus der Community das auch schon mal gesehen hat, ich finde, also jetzt mal ohne das Böse zu meinen, diese kleinen, unglaublich zerbrechlichen Wesen, die sehen so weit entfernt von einem Menschen aus, wie es nur sein kann. Ich finde, die haben immer so was Vogelähnliches, weil die so ganz anders aussehen. Und beim Sehen, also wir standen da als Studentenunterricht um so ein Frühchen rum, komplett verkabelt und keiner von uns, es wollte auch nur zu nah dahin kommen, weil so jede Erschütterung gefühlt, wir Angst hatten, dass das zerbrechen würde. Wie kann man, auch 500 Gramm ist ja nicht viel mehr, wie kann man so einen Menschen operieren? Also wie klein ist das Besteck? Wie fein muss man arbeiten, um nicht mit einem Schnitt quasi das halbe Abdomen zu zerstören?
Ja, du musst einfach extrem, extrem ruhig arbeiten. Das ist wirklich, also es ist krass, ja. Und du hast, reden wir jetzt mal von einem Frühchen, das 300 Gramm wiegt oder 400 Gramm. Bei denen kommt es vor, dass man die operieren muss, die operiert man dann direkt im Inkubator, ja, in diesem Brutkasten. Okay. Die sind dann nicht im OP oder so. Die kommen gar nicht auf in OP, okay. Die bleiben direkt in diesem Inkubator drin, in diesem kleinen Brutkasten, der ja quasi auch den Schwangerschaftsbauch ersetzen soll, ja, und da müssen die auch drin bleiben, ja, auch von der Temperatur, und außerhalb würde es gar nicht gehen, ja, das kannst du gar nicht im OP machen, ja, und dann müssen quasi auch bei solchen Operationen müssen dann die pädiatrischen, also die kinderärztlichen Oberärzte, die müssen dann die Narkose machen. Ja, da sind dann gar keine Anästhesisten, Narkoseärzte dabei, die machen dann die Narkose.
Wie ist denn das im Inkubator? Da gibt es dann von der Seite irgendwelche speziellen Zugänge so, dass man da gescheit operieren kann? Weil ich stelle es mir gerade so vor, dass man irgendwie oben versucht, so reinzufassen.
Du kannst den Inkubator hochfahren sogar. Ja, normalerweise sind da ja 2 Türen drin, durch die Pflege oder auch die Ärzte dann bei der Untersuchung des Kindes durchgreifen. Aber für die OP fahren wir den Inkubator meistens hoch und dann hat man ja, Platz aufs ganze Feld und ist ein bisschen überschaubarer und kommt auch besser ran.
Was ich mich gerade gefragt habe, was für eine Narkose kriegt denn so ein Frühchen? Also, wenn ich so überlege, was ich alles so kenne an Narkose, das wird die ja alle komplett aus dem Leben schießen, wahrscheinlich wirklich wortwörtlich aus dem Leben schießen.
Genau, ja, also letztendlich von der Narkose ist es ja nichts anderes als bei Erwachsenen, aber halt einfach viel weniger. Ja, also einfach
so tropfenmäßig,
eine ganz geringere Zahl davon.
Okay, krass.
Ja,
aber auch ganz normal.
Trotzdem über die Vene.
Wie stehst ganz du denn an der Stelle zu der Aussage, Kinder sind kleine Erwachsene?
naja, es ist schwierig. Schwierig, ja. Kinder sind wirklich nochmal was ganz, ganz anderes als Erwachsene. Ist einfach, kann man nicht vergleichen, ja. Und du hast immer die Eltern im Background, ja. Du musst die ganze Familie behandeln, ja. Du hast ja, nicht nur das Kind, sondern die ganze Family, die du zu behandeln hast. Und jedes Kind ist nochmal individuell. Ja, das ist das Krasse auch in der Kinderchirurgie. Du hast ein Kind, das ist ein Jahr alt, das andere ist 17 Jahre alt, ja. Das ist natürlich macht einen riesen Unterschied. Ja, du musst natürlich dann bei jedem Alter eine andere OP-Technik auch anwenden und alles ist individuell. Aber ich finde, das Gute bei Kindern ist, sie sind nicht so zerbrechlich. Ja, also meistens haben die ein Problem und um das kümmert man sich. Ja? Also man löst ein Problem am Kind, sagen wir mal, es ist ein Unterarmbruch oder so oder der Blinddarm und dann ist auch das vom Tisch und die Kinder können dann ein paar Tage danach wieder nach Hause gehen und sind happy.
Ja, klar, ist bei so einem multimorbiden 80-, 90-Jährigen natürlich was ganz anderes.
So ist es, ja. Die hat ungefähr 10 Probleme und du löst 9 und das kommen 9 neue dazu. Ja.
Genau, klar. Das ist der Struggle.
Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich generell so an diesem chirurgischen Arbeiten so viel besser finde als an dem Rest, weil, also egal welches Fach, natürlich, sei denn du hast jetzt, außer das große Bauch-OPs oder Tumor-OPs, aber bei vielen Sachen löst du halt direkt Probleme. Und der Internist löst ja selten direkt Probleme, sondern löst dann über, wir gucken mal 4 Wochen lang, wie das Medikament anschlägt, ein Problem und dann wechseln wir es vielleicht doch.
So. Genau, also deswegen, ja, nee, hast du vollkommen recht.
Wenn ich jetzt, du warst 2 Jahre in der Kinderchirurgie, richtig? Was würdest du sagen, hast du das volle Spektrum operiert von 500 Gramm und gerade Frühchen bis, was war das älteste Kind, das ihr hattet, also wirklich...
Nimm ja, uns mal so ein bisschen 17,
mit, alles 17, dabei gewesen.
17, 18, alles dabei. Also ich habe wirklich alles gesehen, ja. Also ich habe, von kleinen Sachen, also wirklich banalsten Sachen, wie wirklich nur eine Beschneidung oder so, bis zu einem verdrehten Hoden beim Jugendlichen, wo quasi der Hoden dann abgestorben ist und man den Hoden entfernen muss. Aber da gibt es eine gute Alternative. Man kann Silikonhoden in S, M und L gibt es, die kann man einfügen. Also das ist kein Problem und die können auch genauso gut noch Kinder kriegen. Und auch bis zu, also auch natürlich passieren krasse Sachen, ja, also bis hin zu auch Messerstechattacken, wo wir irgendein Messer aus einer Wirbelsäule rausoperieren mussten bei einem Kind.
Boah, das ist natürlich...
Der übrigens auch gar keine neurologischen Schäden davon getragen hat, was ziemlich krass war. Es war ziemlich crazy und man sieht halt alles, ja, oder auch Kinder, die reingekommen sind in die Notaufnahme mit wirklich einem offenen Bauch, wo der ganze Darm raushing, weil sie übers Fahrrad gestürzt sind. Und
bei vollem Bewusstsein. Wenn ich das so höre, dann denke ich mir, Respekt dafür, aber dann denke ich mir halt so, also so generell, das kann definitiv nicht jeder. Und wenn ich jetzt so in meinem Umfeld rumgucke, wer jetzt auch alles fertig wird, das traue ich auch nicht jedem von meinen Freunden zu, um ehrlich zu sein.
Es war krass, war eine krasse Zeit, ich habe viel gelernt und es war echt cool und es war echt gut. Wir hatten auch so eine Kooperation mit einer Hilfseinrichtung für krank und verletzte Kinder aus so Kriegs- und Krisengebieten. Es war auch ziemlich crazy, also da hatten wir zum Beispiel einen Junge, der kam immer wieder, der hat so Rohrreiniger getrunken. Es kommt ja auch mal vor, dass Kinder irgendwas trinken oder irgendwas zu sich nehmen oder die Eltern haben nicht aufgepasst. Und dann war die ganze Speiseröhre verätzt und dann ist er immer wieder zu uns gekommen und wir haben diese Speiseröhre bougiert, also so ein bisschen immer wieder so auf, sozusagen, eröffnet sozusagen. Und dann hatten wir auch noch einen Junge, der immer wieder kam, der hatte eine Osteomyelitis aus Afghanistan und also so eine Entzündung des Knochens. Und es war natürlich auch krass. Also in der Richtung haben wir halt auch alles gesehen. Das ist echt viel, viel, viel Verschiedenes.
Ja, klingt definitiv mega vielseitig. Ich stelle es mir gerade so vor, nochmal zur Fahrradlenker-Sache, so wenn ich dann da bin, so Assistenzarzt seit 3 Monaten und auf einmal kommt ein Kind, wo der ganze Darm raushängt, bei vollem Bewusstsein, ey, ich würde Krise kriegen.
Vor allem, das hast du ja im Studium. Also, aber das so, siehst du ja auch nicht an, im Studium. So, weißt du? Wo fängst du an? Du bist
darauf nicht.
Ja, du bist nicht vorbereitet, ne? Also du kannst, das ist dann, in dem Moment musst du funktionieren und du wirst diese Situation das erste Mal sehen, wenn du sie siehst. So blöd das klingt.
So ist es, ja, aber ich muss sagen, jetzt mal auf diese Szene zurück, die Mutter war auch Ärztin und die war mega entspannt und der Junge war bei vollstem Bewusstsein auch und der war auch in dem Moment sehr entspannt. Der wusste nicht, dass der ganze Bauch offen ist.
Okay. Ich hab geguckt.
Aber das hat mega gut geklappt. Alle waren kooperativ. Das ist immer das Allerwichtigste auch in der Kinderchirurgie oder auch überhaupt an der Medizin mit Kindern. Es müssen einfach alle mitmachen. Ja? Also wenn die Eltern entspannt sind, das ist A und O. Wenn die Eltern entspannt sind, und das ist das Allerwichtigste, dann sind die Kinder auch entspannt. Ja? Weil die Kinder, die wissen nicht, was abgeht. Mhm. Und auch bei den OPs, die wissen ja auch gar nicht, was geschieht. Und die wissen gar nicht, was kommt. Und man bezieht die Kinder immer ein. Und das, was die Eltern ausstrahlen, strahlt sich auf die Kinder über und entspannt die damit mit. Also das ist immer ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist gut zu wissen. Das ist auch gut, dass du das sagst. Was mir aufgefallen ist, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so viele Termine in der Kinderchirurgie, aber Fahrradverletzungen bei Kindern führen oft dazu, dass chirurgisch was behandelt werden muss, oder? Also ich habe das...
Ja, sehr häufig. Der Endgegner vom Kinderchirurg ist eigentlich das Trampolin. Vor allem während der Corona-Zeiten ist Trampolin, natürlich haben viele ein Trampolin gekauft und da haben sich echt viele Kinderbrüche zugezogen. Aber das Gute ist, was gut ist noch an Brüchen im Kindesalter, muss man noch dazu sagen, dass auch wenn der Bruch schief steht, ja, dann kann man manchmal den so lassen und durch den Wachstum gleicht sich das wieder aus. Ja, wenn die Kinder wachsen, dann weiß man, okay, auch wenn der jetzt 20 Grad abgekippt ist, der Bruch, dann kannst du sagen, nee, der verheilt noch durchs Wachstum und den lässt du dann erstmal so stehen und machst dann regelmäßige Kontrollen. Also das ist das Gute, dass man da bei manchen Kindern die Brüche nicht direkt operieren muss. Im Gegensatz zu Erwachsenen, da musst du meistens direkt operieren.
Cheatcode. Kinder sind ein eigener Cheatcode, was das angeht.
Ich weiß noch damals, ich habe mir als kleines Kind den Arm gebrochen. Da bin ich in den Graben gefallen. Und dann war ich in irgendeiner Unfallklinik, das war in Österreich im Urlaub. Und der Chefarzt, der hat sich nicht gedacht, das wächst wieder zusammen von alleine. oder kann man so stehen lassen. Der hat sich dann gedacht, ja komm, richtet er das einfach mal ganz ohne Betäubung mit einem einfachen Handgriff und hat dann so von 3 runtergezählt. Ah. Und gesagt, bei 0 kann es kurz wehtun und hat dann aber schon bei 2 gemacht, habe ich nicht ansprechen. Ich war so sauer auf den. Ja. Boah. Das war richtig alte Schule, der hat so ganz eiskalt einfach den Bruch gerichtet, ohne Durchleuchte oder sonst was, einfach so mit seinen Händen. Das war so wild.
Mit den Händen. Das brennt sich natürlich ins Gedächtnis, Gott, oder?
Ja, das habe ich mir richtig eingebrannt. Deswegen will ich Arzt werden, ich will das auch machen. Ich will mich rächen an die Menschheit.
Rächen an der Menschheit. Aber du bist, warte mal, also hat ja funktioniert. Die Frage ist, hast du dich, seitdem du Arzt bist, schon so hart gerecht an der Menschheit gehört?
Nee, bisher habe ich mich noch nicht gerecht. Das kommt noch. Ich überlege mir gerade noch Pläne.
Das ist schlimm genug, dass du ein Buch geschrieben hast und wir einen Podcast haben, der jede Woche auf die Menschheit einrasselt.
Ja, das reicht, um mich zu rechnen.
Es ist so eine subtile Art, dich zu rechnen, so ganz undercover.
Das merkt niemand.
Was ich dann auch registriert habe, dass bei Kindern ja auch viel mehr, also da werden ja auch bei Kleinkindern näht man ja nicht in der Notaufnahme mal kurz irgendwie 2-3 Stiche, sondern das wird ja auch im OP alles gemacht. Kannst du sagen, ab wann man quasi oder wie lange man so ein Kind im OP näht und wann das switcht? Ist das immer individuell? Also hat mich ein bisschen fasziniert, weil wir haben so ein 3-jähriges Mädchen gehabt, auch nach Fahrradverletzung. Und da ist es dann immer ein kleiner Eingriff tatsächlich, einfach nur um die offene Wunde zuzumachen, weil du scheinbar ein Kind natürlich nicht einfach so auf Station sagen kannst, okay, lokale Betäubung, gib ihm.
Ja, es ist, du hast vollkommen recht. Es ist immer so eine individuelle Entscheidung. Ja, also, es kommt immer ganz drauf an, wie kooperativ die Kinder sind und die Eltern. Ja. Und die Sache ist so, dass viele Kinder, wenn die stürzen, die fliegen aufs Gesicht meistens. Dann haben die Platzwunden. Und Platzwunden, die sind echt meistens nur oberflächlich und die kann man mittlerweile echt gut versorgen. Also, entweder mit einem Wundkleber Und was auch seit neuestem gibt, ist, dass quasi die benutzen ein Gel, um die Wunde zu betäuben. Die schmieren dann das Gel, ein Betäubungsgel um die Wunde und dann ist das ganze Gebiet betäubt und dann können die es sogar nähen, ohne dass die Kinder das spüren. Das ist auch ziemlich clever. Okay. Also man muss es dann gar nicht mehr richtig einspritzen, so wie man es kennt von den Wunden, die man betäuben muss.
Voll gut, ja.
Genau, das finde ich mega und das wird seit neuestem auch so gemacht. Also nicht an allen Kliniken, an meiner ehemaligen schon, aber das vereinfacht das Ganze. Und das ist natürlich immer so eine individuelle Sache, weil du willst natürlich nicht wegen jedem Eingriff dann den Oberarzt reinholen und sagen, wir müssen jetzt in OP gehen. Ne? Das ist, und auch das, muss ich wirklich sagen, fand ich krass bei uns, was ist in allen chirurgischen Fächern so, wir mussten jeden Tag OPs verschieben, was ziemlich heftig ist, weil natürlich immer notfallmäßig OPs dazwischen kommen und man hat ja sein Tagesprogramm, das man erfüllen muss und dann mussten wir immer OPs verschieben und das war schwierig, finde ich, weil natürlich Kinder sich auch so darauf vorbereiten und Eltern auch ihren ganzen Tag danach planen und das war immer ein bisschen, es war schwierig.
Ja, vor allen Dingen bei so einer, beim Erwachsenen ist das Verschieben von der OP auch nervig, aber wahrscheinlich irgendwie noch besser verständlich zu machen, als bei einem Kind, das irgendwie jetzt 6 Jahre, 7, 8 ist, das sowieso nicht weiß, was passiert, das eh noch super aufgeregt ist.
Genau, Kinder sind da eh nervös und wissen nicht, was kommt und deswegen ist es immer schwierig. Und das ist auch noch ein Punkt, ja, Kinder müssen ja nüchtern, also alle müssen nüchtern sein vor einer OP. Mhm. Also quasi 6 Stunden vor OP darf nichts gegessen werden und auch Babys, die operiert werden, dürfen dann nicht gestillt werden, 4 Stunden vor OP. Und deswegen werden die wirklich Neugeborenen und die Babys immer an erster Stelle operiert, also das sind die ersten Punkte. Und ja, die anderen auch größeren Kinder dann später. Aber für viele ist natürlich, die verstehen das nicht, denn wenn sie jetzt, also erklär mal so einem 3-Jährigen, 4-Jährigen, der darf für 6 Stunden nichts essen, das ist natürlich schon heftig. Ja, das hat natürlich immer für ein bisschen Drama gesorgt. Genau, da muss man natürlich dann auch dementsprechend probieren, einfühlsam zu sein, soweit wie es geht. Und ein bisschen die Kinder bespaßen. Und das Gute ist, die kriegen vor der OP, kriegen die so einen Beruhigungssaft. Also das ist einmal Dormicum, sind Benzos. Und es entspannt die und macht die Kinder so gleichgültig und dann sind die auch lässig und witzig und dann die kriegen ja auch noch die Nadel gelegt und für diese Nadel kriegen sie so ein Zauberpflaster und das geht dann, das Zauberpflaster wird dann weggemacht und dann wird da die Nadel gelegt und dann kriegen die Kinder das manchmal auch gar nicht mehr richtig mit. Und das Gute ist, dass die Eltern, die dürfen wirklich bis zur OP-Schleuse mit den Kindern, also bis zu dem Vorraum der OP und dann geht's in den OP und dann, wenn die werden dann eingeleitet über eine Maske und wenn die dann wieder aus dem OP aufwachen, sind die Eltern auch gleich am Bett. Also die Eltern sind die ganze Zeit beim Kind, von Einschlafen bis Aufwachen.
Ich glaube, das ist das super Wichtige, weil wenn das Kind aufwacht und die Eltern sind nicht da, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Zusätzlich zu der ganz anderen Situation. Aber apropos Eltern, komm, wir lassen uns mal jetzt mal Real Talk. Das ist immer so eine, ich mag das hier gerne in der Pädiatrie, die Leute zu fragen, wie schlimm sind die Eltern wirklich? Also ich verstehe ja, warum Eltern manchmal anstrengend sein können. Klar, ne, es geht um ein Kind und keiner weiß, ganz wenig Eltern kommen ja auch aus der Medizin. Das heißt, die wenigsten können jetzt auch direkt was damit anfangen, so wie wir vielleicht. Aber wie schlimm sind die Eltern? Und ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben, was so die schlimmsten Eltern in den 2 Jahren waren? Also jetzt wirklich nur so Kinderchirurg, ohne Namen oder Fälle einfach nur. Oder ist irgendwas so, wirklich hat sich so in dein Gedächtnis eingebrannt?
Ich habe einen Fall, den muss ich euch erzählen, der ist krass.
Immer her damit,
wir sind die perfekte Plattform. Bleib neutral, weil das ist ein crazy Fall, aber der ist mir im Gedächtnis geblieben. Es war ein Vater, der hat die Notaufnahme gerannt und der hat mich angeschrien. Ja? Und dann, ich war gerade voll, ich war halt beschäftigt, irgendwie hatte meine ganzen Notaufnahmen, die ganzen Zimmer waren voll, ich hatte eh kein freies Zimmer. Und er hat mich halt angeschrien, habe ich gesagt, er soll jetzt mal runterfahren. Und dann habe ich halt schnell den Patient quasi gefinisht und habe dann ein Zimmer freigemacht für den Vater. Und dann ist er mit seinem Kind dann rein. Dann habe ich gesagt, was ist denn los? Ja, mein Kind hat erbrochen und das kann nicht sein. So, ich weiß gar nicht, was los ist. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, erbrechen. Das ist halt
Magen-Darm,
ja. Und dann habe ich in den Mund geschaut und dann hatte das tatsächlich eine ganz weiße Zunge. Und dann habe ich gesagt, was ist denn passiert? Und dann haben sie gemeint, ja, wir waren in einem Restaurant. Und wir haben da Wasser bekommen und mein Kind hat nach dem Trinken von dem Wasser angefangen zu erbrechen. Und ich war ganz perplex. Ich sage, okay, das klingt irgendwie komisch. Und um die 4 Jahre alt, das Kind. Und letztendlich habe ich dann meinen Oberarzt angerufen und gesagt, ey, wir müssen da mit der Kamera reingucken, weil das Kind schreit immer noch und die Zunge ist weiß. So. Also es sieht schon aus wie eine Verletzung, so eine verätzende Verletzung. Und dann haben die reingeschaut und das Kind hatte wirklich eine Verätzungsverletzung. Also wirklich die Speiseröhre runter und im Magen auch. Also auch eine tiefe, verätzende Verletzung. Und ja, da war auch natürlich die Kripo und alles mit im Game. Und ich habe mich mit dem Vater dann eben im Zimmer, das ist die Story, nämlich wir haben uns dann noch angeschrien im Zimmer. Ich habe ihn dann noch angeschrien, weil ich war so auf 180, weil er mich auch angeschrien hat. Und eigentlich bin ich immer extrem ruhig und entspannt, muss man auch sein als Kinderarzt. Aber in dem Fall irgendwie, ja, keine Ahnung, wir haben uns beide so, wir waren beide auf 180. Und dann, ja, während der Untersuchung bin ich dann zu ihm und habe mich dann mit ihm vertragen, haben wir Hände geschüttelt und haben uns beide so entschuldigt für unser Verhalten und das war mega süß. Also es ist mir so im Gedächtnis geblieben.
Boah, also ein crazy Fall trifft das auf jeden Fall.
Ja, ja, ist echt krass.
Und kam letztendlich, raus, wo die Verletzung
denn nee, herkam? Nee, wir wissen die Ursache nicht. Es kann vieles sein. Ja, es kann sein, dass es in der Herstellung von der Flasche war. Es kann sein, dass ja, dass in dem Glas was drin war, es kann sein, dass das Kind vorher was geschluckt hat und es sich dann aufgelöst hat zusammen mit dem Wasser oder so. Das war so ein bisschen, weißt du, es gibt viele verschiedene Seiten, von denen es gekommen sein könnte, aber keiner hat so richtig rausgefunden, was, ja, was es wirklich war letztendlich. Das ist ganz schön krass. Aber es hat sich super erholt, so wie alle Kinder. Also es hat sich super, super erholt. Die ganze Schleimhaut hat sich 100% regeneriert. Das ist das Geile an Kindern.
Wow,
ja, das klingt...
Regenerationsmeister.
Ja, da bin ich gerade ein bisschen neidisch, so auch als Erwachsener, ne? Also so Kinder regenerieren dann doch mal ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob meine Regenerationskapazitäten noch so super sind, hoffen wir es mal. Aber du hast jetzt gerade eine Sache gesagt, da möchte ich auch mal drauf hängen bleiben, denn das ist ja leider auch ein ernstes Thema. Und natürlich sind wir ein lustiger Podcast, aber den müssen wir mit reinnehmen. Kinder und Verletzungen und Kripo, wie oft hast du in deiner Laufbahn Verletzungen an Kindern gesehen, wo relativ offensichtlich war, die Kinder haben sich diese Verletzungen nicht selber zugefügt? Also es ist quasi fremdverschulden, meistens durch Eltern oder andere
Familien. Ja, also, ja, gut, dass du es, also du, ach so, du meinst jetzt quasi Bad Child, also sozusagen, ja, Verletzungen durch, ja, durch Familienangehörige.
Das genau, kommt da wurden wir so
relativ häufig vor, ja.
Ja. Da wurden wir so richtig drauf geprimed in der Pädiatrie, dass man halt diesen Blick entwickeln muss, zwangsläufig, wenn man irgendwas mit Kindern macht, dass man das direkt erkennt, weil die Eltern kommen mit den wildesten Stories an.
Ja, das ist ziemlich crazy. Also, ja, tatsächlich gibt es da auch, also ich kann euch da ein paar Fälle erzählen, so, aber ist natürlich schon immer heftig, wenn es ist nicht, meistens ist es irgendeine Story, die Eltern sagen, ich habe das Kind auf dem Boden gefunden, es hat sich nicht mehr bewegt, ich weiß nicht wieso, und dann wird das Kind eingeliefert und im schlimmsten Fall ist es so, dass das Kind, das ist ja so, ja, häufig schreien Kinder können natürlich sehr stressig sein für Eltern und Eltern schütteln dann dieses Kind, ja, und es wird wirklich immer gepredigt, niemals das Kind schütteln, nämlich was das passiert, wenn dieses Kind... Ja. Na, wenn du das Kind ganz stark schüttelst, ja, dann können im Gehirn die Brückenvenen abreißen. Ja, da reißen wirklich Venen ab und es kann sich die Netzhaut vom, also wenn du wirklich stark schüttelst, dann löst sich sogar die Netzhaut vom Auge ab. Und da hatte ich schon einen Fall, wo das wirklich so war. Ja, das Kind eingewiesen und zu Hause wurde quasi das Kind auf dem Boden gefunden. Keiner weiß wieso, keiner konnte sich das erklären, warum überhaupt. Und dann haben wir dann eine Bildgebung gemacht und im Gehirn eine Riesenblutung und alles abgerissen, alle Venen und ja, vom Auge, wie gesagt, die Netzhaut abgelöst und da kannst du nichts mehr machen, ja, da kannst du, also ja, also es ist quasi verstorben dann das Kind, ja, das ist schon krass, ja, und es kommt schon häufig vor und es gibt auch so typische Frakturen, also Brüche, wenn zum Beispiel ein Kleinkind einen Oberschenkelbruch hat, das ist sehr, sehr auffällig, ja, weil Kleinkinder, die fliegen ja jetzt nicht unbedingt, auch wenn die von der Wickelkommode fliegen, dann passiert das eigentlich nicht. Ja, und das ist auch immer was, wo man dann natürlich sehr hellhörig sein muss. Aber das kommt leider sehr, sehr häufig vor. Ja. Und es gibt so typische Hämatome, also blaue Flecken an typischen Stellen. Also zum Beispiel um den Brustkorb herum, wo man dann wirklich die Fingerabdrücke sieht, so blaue Flecken. Das gibt's auch, ja, also da muss man ja halt immer aufpassen. Aber ja, es ist ein großer Teil, ja, also das ist wirklich, hast du vollkommen recht. Also muss man immer wieder breathen und immer wieder drauf aufpassen und gucken und das alles hinterfragen, was man sieht in der Notaufnahme, wenn man in dem Bereich mit den Kindern arbeitet, weil Kinder können einfach, also es ist so, die können einen verrückt machen. Ja, es ist so, die schreien viel, man dreht dann irgendwann durch sozusagen als Eltern, ja, und deswegen kommt es auch dazu, leider. Ja. Aber da muss man sich Hilfe holen. Ja. Es gibt so Schreiambulanzen, wo man sich vorstellen kann, es wird schon viel angeboten, wenn man wirklich zu Hause einfach nicht mehr klarkommt.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, was, dass ich mich halt nur in der Theorie reinversetzen kann, weil von uns hat ja auch keiner Kinder und hier schreit meistens keiner. Aber gut, dass du es auch nochmal so detailliert erklärt hast und auch das mit dem Schütteln. Alle von euch, die Eltern sind, ihr habt es bestimmt schon ein paar Mal gehört, aber bitte schüttelt euer Kind nicht.
Das ist, genau, ja. Und
das klingt so banal, ne?
Ja, 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 es ist heftig, aber auch bei Älteren, wo wir gerade schon beim Thema sind, Verletzungen bei Kindern, auch selbst hinzugefügte, was ich auch viel gesehen habe, ist leider auch selbstverletzendes Verhalten, auch bei Jugendlichen. Ja, das kommt immer mehr und mehr. Ist ja auch während Corona-Zeit gestiegen, die Anzahl auch an Suizidalität und Depressions- und so psychischen Störungen insgesamt. Und es ist im Kindesalter immer mehr und mehr. Ja, also da habe ich auch bis hin zu Selbstmord auch gesehen, schon bei Kindern. Das ist ziemlich krass. Boah. Ja.
Das ist halt so der Grund, warum ich einen großen Bogen um dein Fach mache, weil mir das, glaube ich, zu krass wäre. So, also Pädiatrie gar nicht, also gerade so Kinderchirurgie, wenn da wirklich, also nicht nur Selbstmord, aber wenn da wirklich was passiert und wir wissen alle, nicht jede OP geht gut, leider, oder auch nicht jede Behandlung geht gut. Und da musst du ja auch irgendwie mit umgehen können. Ne? Also ich gehe mal auch davon aus, dass du jetzt auch nicht deine Fälle, die jetzt nicht gut ausgegangen sind, alle mit nach Hause nimmst und da irgendwie jeden Tag drüber nachdenkst, weil das als Arzt dann sicherlich ja auch, also du bist ja auch irgendwo erstens noch Privatmensch und zweitens geht es ja auch nach vorne. Das heißt, man muss irgendwie einen Mechanismus finden, wie man damit umgehen kann.
Ja, vollkommen, ja, und das ist auch wirklich, das kommt auch ein bisschen zu kurz tatsächlich insgesamt, weil man im Alltag einfach gar keine Zeit hat, ja, sich dessen bewusst zu werden, was das für Auswirkungen auf einen hat. Aber das Gute ist, also so sehe ich es zumindest, du hast halt sehr, sehr viele positive Sachen in der gesamten Kindermedizin, also du siehst viel, viel schöne Sachen und große Heilungschancen und so, also insgesamt ist das Arbeiten was sehr, sehr, sehr Positives, so, also klar, zwischendurch hast du krasse Fälle, aber man kann sich so an dem Positiven festhalten, was ich immer gemacht habe, und das hat mir sehr geholfen.
Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, also ich glaube, das sagen ganz viele Leute, also gar nicht nur Ärzte, auch Pflegepersonal aus der Pädiatrie, die sagen halt, dass so Kinder, leuchtende Kinderaugen und positive Entwicklung und auch Tumorheilung und so bei Kindern, das gibt es ja auch alles, das ist einfach so krass positive Effekte.
Ja, wir hatten auch eine Kinderonko. Ja. Ja, da geht einiges. Und ich sag's euch, ich habe mal Weihnachten gearbeitet, da hatte ich Weihnachtendienst, also ich arbeite eher häufig dann immer an den Feiertagen natürlich, weil ich keine Kinder habe. Und ich habe Weihnachten gearbeitet und da hatte ich einfach zwei Kinder, die sind das eine Kind ist irgendwie vom Balkon und das andere ist aus dem Fenster gestürzt, ja, aber wirklich aus dem ersten, zweiten Stock. Ja, und die Kinder hatten beide nichts. Das war so krass, die hatten nichts. Ich durfte die dann irgendwie an Heiligabend wieder entlassen, weil die einfach nichts hatten. Das also Kinder haben echt. Die sind krass, also die schaffen, die überleben so viel, die sind einfach heftig, also das ist echt, also ich bin immer wieder erstaunt, wie viel die
ausmachen. Ich würde sagen, wie eine Katze, auch acht Leben
aus dem Fenster, damit immer auf den Beinen und es passiert nichts.
Ja, es ist verrückt, ja, die dadurch, dass natürlich auch alles, die haben ein bisschen Puffer mit ihrem Babyspeck oder auch dann auch mit den weicheren Knochen und so, also das ist schon, das ist crazy.
Ja, ist ja aber auch besser so, ne? Ich meine, Kinder sind halt einfach, ich sag jetzt mal, meistens unvorsichtiger.
Wilder.
Kennt viele Gefahren noch nicht und so. Und da ist natürlich irgendwie evolutionär halt auch sinnvoll, dass die Kinder halt so ein bisschen Airbags haben quasi.
Airbags ist eine nette Formulierung. Richard, bist du nicht mehr so wild unterwegs?
Ich bin so wild unterwegs, aber zum Glück verletze ich mich nicht. Aber nur einmal Arm gebrochen. Sonst ist nie was passiert eigentlich. Sonst eine Sportverletzung.
Ja, wir kommen jetzt in so einem Alter, wo man sich beim Skifahren verletzt eigentlich.
Ja. Oh ja, ich war letztens Snowboarden, da hatte ich echt Angst, aber ich bin auch echt wie so ein Schisser runtergefahren, immer abgebremst, wenn es mir zu schnell wurde, aus Angst, mich zu verletzen oder dass andere irgendwie in mich reinrasen oder so.
Dann wirst du ja doch ein bisschen vernünftiger, ne?
Ja, doch, doch, ich bin richtig vernünftig geworden, das kann man so sagen.
Schlimm, ganz, ganz, ganz schlimm, hätte ich gar nicht gedacht von dir.
Langweilig,
aber ich muss sagen, quasi. Toi, toi, toi. Ja, danke, ich wollte es nicht so sagen, aber eigentlich wollte ich es nicht sagen. toi, 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 ich habe mich als Kind auch, ich habe mir beim Snowboarden tatsächlich dreimal das Handgelenk gebrochen. Zweimal.
Oder mehrmals einfach?
Nee, mehrmals.
Also beim Unfall, oder?
Nee, mehrfach. Lustige Story. Beim ersten Mal, als ich mit 13, ich bin, keine Ahnung, seitdem ich 2 bin, stehe ich auf Skiern und immer hatte ich keine Lust mehr auf Skifahren und wollte ein Snowboard fahren, weil es halt auch einfach cool ist so mit 13.
Ja, du wolltest cooler sein, ja.
Ja, genau.
Gangster.
Ja, aber ich muss auch sagen, seitdem fahre ich auch nur noch Snowboard, also das hat mich jetzt nicht abgehalten. Aber hab dann einen Kurs gemacht und das lief auch ganz gut, ne, bis man dann nicht mehr die ganze Zeit auf dem Gluteus landet, dauert es halt auch ein paar Tage. Irgendwann am letzten Tag, ich konnte halt schon, ein bisschen fahren, ne, die Piste runterkommen, mit meiner Family gefahren, also Kurs war zu Ende, also Skischule war zu Ende, bin dann nur aus dem Lift ausgestiegen oben und hab dann quasi, stand dann da und hab dann so im Stehen das Gleichgewicht verloren, einfach gar nicht gefahren, einfach nur so im Stehen.
Beim Nichtsmachen.
Ja, einfach wirklich beim Nichtsmachen, instant, bin hinten rüber gefallen, was macht man natürlich instinktiv, man stützt sich ab, ne?
Na klar.
Was passiert? Ja, Handgelenk gebrochen. So zum Stand. Richtig, richtig ärgerlich. Und das zweite Mal war dann schon ein paar Jahre später beim Springen, weil ich dann dachte, na, irgendwann kannst du fahren und dann ist das langweilig und dann willst du was Krasseres machen und dann, ja, da sollte man halt dann nicht fallen, so mit noch ein bisschen mehr Wucht. Aber toi, 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 ich musste nie operiert werden. Dementsprechend habe ich quasi dieses kinderchirurgische, in Anführungsstrichen, quasi nicht in Kauf nehmen müssen. Bin ich auch ganz froh drüber. Das kam dann erst später, aber um jetzt den Boden zurück zur Kinderchirurgie zu spannen, was war denn so die längste OP, die du am Tisch standest mit einem Kind? Weißt du das noch ungefähr?
Boah, die längste OP. Das war wahrscheinlich eine, ja, ziemlich sicher eine Esophagusatresie. Also letztendlich, wenn es eine Fehlbildung ist, die die Kinder schon von Geburt aus haben und da, ja, Teile von der Speiseröhre nicht verbunden sind, so wie sie verbunden sein sollten. Und das wird dann in einer großen, aufwendigen OP alles gemacht. Und die OP war, glaube ich, ja, 6 Stunden. Und wir hatten so eine Kooperation auch mit der mit den Neurologen und aber auch mit den Chirurgen, die Wirbelsäule operiert haben. Und das waren auch immer sehr lange OPs. Alles, was neurochirurgisch Kinder war und alles, was im Bereich der Wirbelsäule war, das waren sehr lange OPs und auch Hüft-OPs, so, wo man Hüftumstellungen hatte und so, das war auch alles sehr, sehr lang. Aber die längste OP war wahrscheinlich diese Esophagus-Atresie. Das war krass, ja.
Und vor allem auch ein kleines Kind wahrscheinlich dann, ne?
Ja, genau. Gerade ein Neugeborenes, ja. Meistens sind es auch frühgeborene Kinder. Das war schon heftig, ja. Und es ist ja auch im OP ist ja meistens gekühlt, aber wenn du Kinder operierst und auch Neugeborene, ist es alles warm. Ja, also du schwitzt dir wirklich einen ab. Ja, also du hast dann auch quasi die OP-Schwestern dastehen und die wischen dir den Schweiß von der Stirn die ganze Zeit. Also wirklich, das ist echt heftig.
Also du wirst das ja mal gemacht haben, deswegen, da muss ich jetzt gerade dran danken. Aber Richard, hast du so, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast oder wenn ihr das auch mal gemacht habt, wenn immer alle, wer auch immer mal bei einer U1 dabei war, also bei der quasi der ersten Untersuchung eines Kindes, wenn es auf die Welt kommt, die findet in einem Raum statt, wo du denkst, du kannst auch in der Sauna sein. Das war der heißeste Raum, den ich jemals in einem Krankenhaus mitgekriegt habe, weil du halt überall Wärmelampen hast. So, das ist so. Ja. Und du denkst dir so, boah, wie lange geht diese Untersuchung noch? Ich muss hier raus.
Ja, genau. Nee, war ich nicht mit dabei. So Hitze finde ich auch ganz schrecklich, wenn man anfängt zu schwitzen und nichts machen kann. Das mag ich gar nicht.
Ja, aber vor allem, du musst dann ja noch aktiv untersuchen und wirklich auch fokussiert dabei richtig sein. Ne? Das ist halt so. Du
brauchst dann schön das Baby voll.
Herzlich willkommen auf der Welt.
Ich war nur im Blockpraktikum mal bei einer beim Hodenhochstand mit dabei und durfte Haken halten.
Was auch sonst?
Und, hast du viel gesehen? Hast du einen Überblick gehabt? Konntest du alle anatomischen Strukturen genau nennen?
Ich sag mal so, ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Wir wussten ja nicht, was uns erwartet im Blockpraktikum.
Ja, ja.
Aber so grob orientieren konnte ich mich schon. Die Chirurgen meinte auch so, wenn du jetzt abrutscht, dann kann der Junge keine Kinder mehr kriegen.
Einfach nur, um so ein bisschen Druck aufzubauen für
einfach,
dich, ne?
Einfach, um nochmal ein bisschen Schweiß auf die Stirn zu treiben. Das ging dann schon. Das war eigentlich eine echt ganz entspannte Atmosphäre. Also hat sie cool gemacht.
Ja, also das habe ich noch nicht gesehen, also ich habe auch noch keine Torsion gesehen, davon wirst du ja eine Menge gesehen haben. Ne? Ich schätze mal so, also ich denke mal so Hodentorsion, also Verdacht auf Hodentorsion ist eine sehr, sehr häufige Sache, was einfach ganz oft bei Jungen passiert.
Wenn wir schon gerade an der Stelle sind, finde ich das Thema super, super wichtig. Also an alle auch, ja, alle Menschen da draußen eigentlich, die auch Jugendliche oder die Jugendliche kennen, wenn die, oder auch Ärzte, die sie betreuen, ja, wenn Kinder kommen mit Bauchschmerzen und sagen, sie haben nur Bauchschmerzen, dann sollte man trotzdem nach dem Hoden schauen. Es gibt da einen Spruch, der heißt, keine Diagnose durch die Hose. Weil das passieren kann, dass Jugendliche...
Ich muss kurz an dieser Stelle einhaken, es ist ein absolut falsches Thema, aber der klassischste, stumpfeste Anmachspruch, den jeder Mediziner kann. Aber jetzt machen wir weiter mit dem ersten Part von dir.
Genau, nee, und ein zwar ist
Must-have
es so,
dass, auf dem ersten Date,
dass wenn Kinder wirklich
kommen mit Bauchschmerzen, dass man ja auch fragen muss, aktiv hast du denn Schmerzen am Hoden? Ja, und weil das kommt nämlich, diese Hodentorsion, die kommt häufigsten im jugendlichen Alter vor. Entweder direkt nach Geburt oder im jugendlichen Alter. Und Jugendlicher, da, wenn du da Schmerzen oder irgendwas am Hoden hast, du schämst das dich, du willst deinen Eltern das nicht sagen. Und deswegen, das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Genau, das ist super, super wichtig. Also, ich kam damit viel in Berührung. Ich kann euch noch eine krasse Story erzählen.
Immer her damit.
Ich wurde quasi verklagt, sozusagen, ja. Aber das ist ein kleiner Cliffhanger. Und zwar haben wir irgendwie einen Brief bekommen, unsere Klinik, das von den Urologen. Es war immer so ein Kampf Urologie gegen Kinderchirurgie. Das ist immer ein Kampf, weil wir auch kinderurologische OPs gemacht haben, die auch. Und dann hat man sich gegenseitig gebieft. Also klinikintern sogar, also die klinikintern.
Gut.
Und die Kinderurologen, die haben dann den Eltern empfohlen, uns zu verklagen. Und dann, dann hatten wir einen
Kinderurologen. Echt da? Das ist ja geil.
Aus von derselben Klinik.
So sorry, die Erwachsenen-Urologen, die aber auch Kinder operieren, sorry. Die Erwachsenen-Urologen haben die Kinderchirurgen haben gesagt, verklagt die, haben das den Eltern empfohlen. Dann
aber so, so klinikintern ist halt geil.
Klinikintern. Und wir hatten unsere Mittagsbesprechung und dann hat mein Chef hat meinen Brief an die Wand gestrahlt und hat gesagt, ja, wir sind gerade in so einem Fall, ja, so eine Klage, der Dr. Pfisterer. Und ich so, oh Gott, was ist passiert? Und er so, ja, in der Notaufnahme hat er einen Junge gesehen mit Hodenschmerzen. Und ich sage euch jetzt, wenn, also wir haben den Prozess gewonnen, aber nur, weil der Herr Pfisterer eine 1A-Dokumentation gemacht hat. Und das will ich, das soll nochmal ein Appell an das ganze Team sein, Leute. Die Dokumentation ist wirklich das Allerwichtigste. Egal, wie gestresst, wie genervt, wie abgefuckt ihr seid, ihr müsst richtig dokumentieren. Ne? Und das hat der Pfisterer gemacht und hat dann irgendwie meine Ultraschallbilder gezeigt. Im Ultraschall hat man gesehen, dass der Hoden mega gut durchblutet war. Also war, er war sogar hyperperfundiert, also er war zu stark durchblutet. Und das hat man, wenn der Hoden entzündet ist. Also bei einer Entzündung ist es viel Durchblutung, das war in dem Fall so. Und da hat er einfach nochmal dem ganzen Team das gezeigt, dass ich da eine super Arbeit geleistet habe und deswegen sind wir safe. Ja. Und der Junge, der kam zu mir mit dieser Hodenentzündung, ich habe mich auch an den sogar erinnert und ich habe den gesagt, wenn du irgendwie, wenn das schlimmer wird, dann musst du dich nochmal vorstellen. Der hat sich 2 Wochen später vorgestellt und da war der Hoden dann aber verdreht. Ja. Und es kann sein, dass sekundär, also durch diese Entzündung kann es mal zu so einer Verdrehung auch kommen. Aber die Sache ist, bei einer Verdrehung ist der Schmerz ein ganz anderer als bei der Entzündung. Bei der Verdrehung, wenn du den Hoden berührst, das Kind, das fliegt dir von der Liege runter, der geht dir an die Decke. Ja, also das ist wirklich richtig, richtig übel. Und da, also ich habe alle Hodenverdrehungen, die ich bis jetzt gesehen habe, die siehst du sofort. Ja, weil die Kinder, die haben so starke Schmerzen. Und das, die Sache ist, man hat nur 6 Stunden Zeit. Wenn du innerhalb von 6 Stunden den Hoden nicht zurückdrehst, dann hast du keine Chance mehr, den zu retten. Das ist das Krasse.
Und ja, das ist super wichtig, dass du das nochmal erwähnst. Weil das ist halt auch so, das ist auch nichts. Also wirklich, ne, wenn ihr auch Kinder habt, weil ich weiß nicht, wie viel 13, 12, 14, 15-Jährige jetzt hier zuhören, aber wenn ihr auch oder im Bekanntenkreis Neffen, was auch immer, Hodenschmerzen ist nichts, womit man sagen sollte, ja, warte ich das mal. Also wirklich, das ist
ja, so, ich hatte tatsächlich an meinem ersten Arbeitstag hatte ich einen, der hatte eine Woche lang Hodenschmerzen, hat es niemandem gesagt. Natürlich hat er seinen Hoden verloren. Ja, aber
der war bestimmt ziemlich schwarz schon, dieser Hoden, oder?
Ja, halt echt.
Der war schwarz, ja, der hat schwarz durchgeschimmert. Ja, das war echt übel.
Ach, der hat sogar schon schwarz durchgeschimmert.
Ja, das sieht man also von außen.
Krise.
Das ist echt Krise.
Krise, das ist wirklich Krise. Aber das Problem ist, ich verstehe es ja sogar.
Männer aber auch mit,
Aber ich muss dazu sagen. Ich muss dazu sagen, auch wenn du nur einen Hoden hast, hast du trotzdem noch eine 96%ige Chance, Kinder zu bekommen. Also das nimmt gar nicht ab. Der Körper gleicht es super aus. Das ist immer gut zu wissen. Man muss da keine Sorgen haben.
Ja, ich glaube, das ist halt auch nochmal ein sehr guter Appell. Aber ich kann es halt voll nachvollziehen, weil wenn ich überlege, du bist in der Pubertät, ne? Gerade ist sowieso alles verändert sich so ein bisschen und dann, scheiße, Hodenschmerzen, ja, muss das jetzt wirklich sein? Und die wenigsten Kinder wissen halt leider, dass es ein Zeitfenster gibt. Ne? Das ist alles blöde. Also die wenigsten Nicht-Mediziner wissen, dass es ein Zeitfenster gibt.
Ja, leider. Aber häufig fragt man ja Dr. Google und zum Glück, wenn man in Google eingibt, Hoden gerötet, macht Aua, dann steht da direkt Verdrehung und dann kommen die Eltern auch nachts um 3 mit ihrem Hoden, der nicht gerötet ist und der gar nichts hat, in die Notaufnahme.
Ja, aber zum Glück, die sollen ja kommen. Ne? Also
lieber einmal mehr als einmal zu wenig bei sowas.
Lieber einmal zu viel, auf jeden Fall.
Wir preisen ja hier richtig viel, wann die Leute auf keinen Fall kommen sollen, aber da bitte, immer, geht in die Notaufnahme, ruft einen Rettungswagen, was weiß ich, ne? Aber
im Zweifel, glaubt mir, eurem Kind ist es lieber, einen Hoden zu haben, als zwei Hoden zu haben, als einen Hoden zu haben.
So. Rettet die Hoden.
Rettet die Hoden.
Rettet die Hoden. Aber im Notfall Größe S, M und L in Silikon, kein Problem.
Ja. Finde ich aber auch geil, dass es das gibt, so, ne? So, damit es nicht unangenehm ist, irgendwie so für andere. Wie viel Prozent dieser, also du wirst ja auch die eine oder andere Torsion quasi diagnostisch aufgemacht haben und zu gucken, wie viel Prozent waren denn wirklich verdreht und wie oft war es quasi nur so Verdacht, aber und man näht die dann an auch, ne? Ist das nicht so, wenn man
Verdacht hat? Genau, du nähst sie dann an, damit es nicht mehr passiert.
Näht man beide an?
Du nähst beide an tatsächlich.
Das heißt, wenn du einmal quasi damit da warst und Verdacht hattest, also, egal ob sich jetzt bestätigt hat oder nicht.
Man kann es nicht so pauschal sagen, weil du eröffnest meistens die eine Seite, die verdreht ist, die eröffnest du und die nähst du dann an. Die andere Seite, die öffnest du gar nicht, die lässt du.
Das heißt, theoretisch kann der andere dann trotzdem verdrehen.
Aber wenn einer stirbt, dann muss der andere angenäht werden, dass der safe ist sozusagen, dass der nie wieder verdrehen kann.
Ja, gut zu wissen. Jetzt guck mal, haben wir irgendwie noch die Brücke zu Rettet die Hoden in der Kinderchirurgie geschafft.
Genau. Haben wir auch direkt einen Titel für die Folge.
Rettet die Hoden, ja.
Das finde ich gut.
Das ist sogar, es ist eigentlich ein lustiger Folgetitel. Du machst Rettet die Hoden und dann macht jemand anderes, hey, es geht um Kinderchirurgie heute, was?
ja. Aber es hat ja viel, also Kinder haben auch viel mit Hoden zu tun. Das ist ja viel.
Ja.
Also man hat, ja.
Aber eine Sache, die du gesagt hast, fand ich auch super, super wichtig. Die habe ich auch bei der Recherche zu unserem Buch auch immer wieder, weil de facto hatte das Buch mal ein Pädiatriekapitel, das es dann final aber nicht ins Buch geschafft hat, sondern wurde halt aufgeteilt auf andere Kapitel. Und Kinder haben auch immer, das haben wir auch gelernt, Kinder haben oft Ohrenschmerzen und Bauchschmerzen, egal was die haben. Also Ohren- und Bauchschmerzen sind nicht diagnostisch für irgendwas beim Kind.
Also, genau, Also man muss ein bisschen ein Detektiv sein bei den Kindern. Weil sie kommen rein mit Schmerzen und das kann alles sein, natürlich. Man muss dann ein gutes Gefühl haben und auf die Eltern vertrauen. Ja? Also Eltern haben, vor allem Mütter, haben meistens ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn es um ihre Kinder geht.
Ja. Eine super Kraft.
Aber jetzt nochmal zurück zu dir. Wie geht es weiter bei dir? Du bist dann ja von der Kinderchirurgie weggeswitcht zur Pädiatrie. Wird sich ja sicherlich fast alles anrechnen können, denke ich mal, oder zumindest sehr viel.
Ein Jahr kann man anrechnen, genau.
Okay. Ja, aber auch sehr wertvoll, glaube ich, wenn du auch Pädiater wirst, dass du kinderchirurgisch was gesehen hast oder viel gesehen hast.
Extrem, extrem wertvoll. Also in meiner neuen Klinik werde ich auch so ein bisschen missbraucht als Kinderchirurg.
kann ich vorstellen.
Alle kinderchirurgischen Sachen werden mir vorgestellt quasi. Ich bin so der insgeheime kleine Kinderchirurg und da freue ich mich auch drauf, weil ich finde es, es macht mir Spaß, schon meine Leidenschaft immer noch. Aber ich habe gemerkt.
Hört man noch raus übrigens.
Ja, freut mich. Ich habe gemerkt, auf lange Frist schaffe ich das nicht. Das ist mir zu viel. Und du hast natürlich auch nicht so eine gute Möglichkeit, dich niederzulassen. Also musst du mal vorstellen, in Deutschland gibt es so 50 kinderchirurgische Praxen. Im Vergleich zu kinderärztliche Praxen um die 650. Ja, also du hast einfach, wenn du jetzt wechselst in nur die Kinderheilkunde, also in die innere Medizin der Kinder, weg von dem Chirurgischen, dann hast du einfach mehr Möglichkeiten später, dich niederzulassen. Ja. Und das war so mein Ziel. Und was ich auch cool finde und auch, was mir mega Spaß macht, dass du einfach eine langfristige Betreuung hast der Kinder. Das finde ich cool, vor allem, wenn ich dann mal in der Praxis bin. Du lernst die Kinder kennen, wenn die gerade auf die Welt kommen. Und wenn sie mit 18 anfangen zu studieren oder was, dann bis dahin hast du sie betreut. Also das ist irgendwie schon schön.
Ja, absolut. Kann ich mir voll vorstellen. Ich muss doch wieder grinsen bei dem Missbrauch. Ne? In dieser Folge fallen mir so viele Quervergleiche zu anderen Leuten, die ich kenne. Eine Freundin von mir ist Urologin, ist Radiologin und ist aus der Urologie gewechselt, weil die keine Lust mehr hatte auf Urologie, aber die wird in ihrer neuen Klinik auch als Urologin missbraucht quasi. Also die wird bei jeglichen komplexen urologischen Fragestellungen, weil die hat die Radiologie, also die Klinik, wo die Radiologie drin ist, die hat keine Uro. Die trotzdem immer noch angerufen und zur Rate gezogen. Das scheint einfach in jeder Klinik so gang und gäbe zu sein. Wenn du vorher mal was anderes gemacht hast und auch ein bisschen länger gemacht hast, dann wirst du das nicht mehr los.
Genau, ja, und ich arbeite ja auch auf einer Kinderintensivstation aktuell und da darf ich dann auch gelegentlich auch mal bei kinderchirurgischen Operationen dann assistieren. Also das ist auch immer cool.
Ja, guck mal, dann wirst du es ja sogar im Real Life nicht wirklich los.
Genau, so ist es.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn du Neugeborenes operierst, benutzt du anderes Besteck als normale Chirurgen und operierst du alles mit Mikroskop oder mit Lupe?
Mikroskopisch hab ich noch nicht operiert. Ja, also das ist ja so fein vaskulär, das gibt es ja, so mikroskopische
OPs. Also das kenne ich jetzt so außer Neuro und außer Radio.
Ja, es gibt Neuro oder auch bei
Gefäße manchmal.
Ja, bei vielen Gefäß-OPs, aber wir haben das das brauchst du in der Kinderchirurgie nicht. Nee, du hast da sonst vom Besteck, klar, alles ist kleiner, also vor allem die Nägel, die du jetzt für Brüche oder so verwendest, die sind alle klein, aber und auch ansonsten ist dein Besteck aber jetzt das Gleiche, ja. Du kannst ja dann kein Mini-Skalpell zum Beispiel benutzen, ja. Das ist natürlich, die Klinge ist trotzdem die gleiche, ja. Okay. Du brauchst einfach eine sehr, sehr ruhige Hand, das ist sehr, sehr wichtig, ja.
Oh, ja, guck mal, ich denke mal, nach 2 Jahren Kinderchirurgie kann man dir attestieren, dass du auf jeden Fall eine ruhige Hand hast.
Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ja, also ich habe eine ruhige Hand und muss auch eine gewisse Ruhe in mir haben. Weil natürlich jetzt in der Kinderheilkunde habe ich sehr viel schreiende Kinder und besorgte Eltern und da muss man immer ruhig bleiben, das ist ganz, ganz wichtig. Und Ruhe ausstrahlen.
Ja. Ich glaube, das
ist übrigens entwickelt man ja mit der Zeit, ne? Ja.
Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist generell wichtig für also jeder Arzt, egal was für ein Fach ihr macht, also auch an alle Ärzte oder Medizinstudenten, die hier zuhören. Ich glaube, wenn du anfängst, nervös zu werden oder wenn du schnell nervös wirst, dann wird es eh scheiße. Also ich glaube, Ruhe ist so eins der wichtigsten Sachen, die du als Arzt mitbringen musst.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, bei uns war es ziemlich krass. Also unsere Oberärzte, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber unsere Oberärzte, die haben uns schon sehr gedemütigt. Also es war schon heftig, muss ich sagen. Bitte. Du wurdest schon jeden Tag angeschrien und also wir haben schon viel, also ich habe nicht geheult, aber viele Kolleginnen von mir haben schon auch Tränen geheult.
Oh Mann.
Es war schon heftig. Also es wurde bei uns sehr viel gedemütigt und deswegen hatte ich auch immer mal keine, also für mich war es dann auch immer mal zu viel. Aber das ist immer so ein bisschen, das finde ich immer das Traurige an der Chirurgie, dass es häufig noch so ist. Warum auch immer, ja.
Eigentlich kannst du dir das heute nicht mehr erlauben, weil es einfach viel zu wenig Nachwuchs gibt. Das heißt, wenn eine Klinik einen schlechten Ruf kriegt, dann geht da halt keiner mehr hin. So. Oder wie siehst du das?
Ja, das sind immer Einzelpersonen, ja. Einzelpersonen, die halt unglücklich sind und das dann rauslassen an den Assistenten. Das ist immer übel.
Aber die waren ja auch alle mal Assistenten. Ja. Also die kennen das ja, die wissen ja, dass... Also mal
ja, aber dann kommt sowas wie, ja, wir wurden damals ja auch angeschrien. Was?
Ja, was ist das für ein Vergleich? Ich glaube, das ist so eins der dümmsten Argumente, die es gibt. So,
ja.
So.
Ja,
dieser damals habe ich das auch durchmachen müssen Vergleich, der hakt halt, also der hinkt halt an so vielen Stellen einfach. Egal, ob du es in der Medizin machst oder in irgendeinem anderen Lebensbereich. So. Ja, ich meine, wir fahren ja auch jetzt Auto und damals gab es Pferde und trotzdem reite ich jetzt nicht ins Krankenhaus. So.
Genau. Ja, hast vollkommen recht. Ja, da muss sich noch einiges ändern, ja. Ist so.
Ja, hoffentlich. Ja.
Aber das ist auch das Gesundheitssystem. Also wir sind einfach überlastet und Überlastung führt zu Stress und das führt dann zu Geschrei.
Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber es gibt natürlich jetzt ja wieder in der letzten Zeit medial ein bisschen, es schweift ab von der Podcast-Folge, aber medial ein bisschen wieder die Diskussion, das Notaufnahmesystem zu verändern und Leute doch zur Kasse zu bitten, wenn es sinnlos ist, wird wahrscheinlich niemals funktionieren, weil ich will nicht die Person sein, die das differenziert, dass irgendjemand zahlen muss, wenn er sinnlos in die Notaufnahme kommt, weil wenn ich jetzt, ich meine, das kannst du ja auch gar nicht richtig beziffern, wenn jetzt ein Mensch das Gefühl hat, er hat was Schlimmes, dann hat er das Gefühl, dass er was Schlimmes hat. Also wenn da jetzt nicht jemand kommt und sagt, ich weiß nicht, ich habe hier ein Muttermal und muss mir das nachts um 3 Uhr checken lassen, dann verstehe ich das vielleicht, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, boah, ich habe so dolle Brustschmerzen, ja, dann hat er dolle Brustschmerzen, auch wenn er nichts hat.
Ja, gut, aber das, ich glaube, da geht es dann eher so um Sachen wie Rückenschmerzen seit 3 Monaten oder so. Ne?
Ja, aber guck mal, aber auch da denke ich mir halt, nimm dir jemanden, der einmal Google benutzt und siehst, dass Rückenschmerzen ein Herzinfarktsymptom sein können. So, dann hat der plötzlich Panik.
Ja, nicht ganz einfach.
Dann willst du ihm sagen, ja, ich zahle bis 500 Euro. Schwierig. Also, das ist halt, ich glaube, das ist auch noch nicht so die finale Lösung, aber ich habe sie auch leider nicht. Also ich kann jetzt nicht dran meckern, weil ich habe keine finale Lösung dafür.
Ja. Nicht einfach.
Das ist extrem schwierig. Und wenn wir es jetzt auf den Kinderbereich beziehen, Eltern sind immer sehr besorgt und alle Sorgen muss man ernst nehmen, auch wenn es keine richtigen, sorry?
Die kommen ja wahrscheinlich auch super oft, wenn ich überlege, also ich habe jetzt auch die ersten in meinem Freundeskreis, werden jetzt Eltern und die haben auch gerade so am Anfang nicht gezögert, mich anzurufen, nur weil ich Medizinstudent bin und da war ich noch nicht so weit wie jetzt und ich hatte auch absolut keine Ahnung, ne? Also was ich gemacht hätte, wäre es bei Google einzugeben aber trotzdem siehst du da habe ich halt gemerkt, wie erstes Kind, alles ist neu, wie nervös man als Elternteil dann doch wirklich schnell ist, glaube ich.
Ja, also aus meiner Erfahrung, 80% der Vorstellungen sind unnötig, aber man muss sie trotzdem alle ernst nehmen und man muss ja immer bei jedem kleinen Problem auch gucken, was dahinter stecken könnte, weil trotz allem kann es immer irgendwas Krasses sein. Ja? Also ich hatte auch schon Fälle, wo Kinder dann eine Hirnhautentzündung hatten und die hatten nur Kopfschmerzen als Symptom. Also man muss immer alles ernst nehmen.
Ja, ich denke, das ist tatsächlich dann doch ein ganz schönes Schlusswort zu dieser Folge, denn man weiß nie, was hintersteckt, man muss immer ein bisschen Detektivarbeit leisten. Vielen Dank, dass du uns in deine Zeit als Kinderchirurg mitgenommen hast. Ich fand es super spannend. Nochmal ein bisschen Learning und ich fand es auch cool, dass du hast wirklich so ganz viele klassische Kinderkrankheiten und Probleme mit reingebracht, Ösophagus, Atresie und alles andere, was wirklich so kinderrelevant ist. Das heißt, viele von euch, die in der Pädiatrie arbeiten oder Interesse dafür haben, haben das ein oder andere sicherlich wiedergefunden. Dann natürlich noch eine Frage zu dir. Wo findet man dich, wenn man dich auf Social Media verfolgen möchte? Zeigst du deinen Alltag? Hast du vor, das aktiver zu machen? Wie ist da der Plan?
Ja, sehr gerne sogar. Ich mache ja aktuell ein bisschen Aufklärung auf TikTok vor allem. Unter dem Namen Dein Kinderarzt könnt ihr mich finden. Und mein Grund dafür ist eigentlich, dass ich echt natürlich, wo wir es gerade davon hatten, viele Eltern sind unsicher, die sehe ich ja alle in der Klinik. Und das Angebot online ist halt groß, aber auch viele falsche Info und viel Google halt. Und zugleich ist das Gesundheitssystem so stark überlastet, dass Eltern nicht richtig aufgeklärt werden können. Und deswegen habe ich gedacht, da nutze ich doch mal die Medien und kläre auf. Und mir hat es schon immer mega Spaß gemacht, Videos zu drehen, so wie du ja auch viele coole Videos drehst. Und das so ein bisschen mit Spaß rüberzubringen und dann die Eltern so ein bisschen, einfach vereinfacht und verständlich sozusagen über die Kindermedizin aufzuklären. Und da könnt ihr mich unter Dein Kinderarzt und Dr. Aaron P. sozusagen nenne ich mich mal als mein, das ist zwar mein echter Name.
Aaron P. klingt richtig cool.
Er klingt lässig, ein cooler
Künstlername. Gibt mir direkt Grey's Anatomy Vibes, muss ich sagen. So Seattle, back to Seattle.
Dr. Aaron P. Oh, ist das Doc Aaron P.? Ja, das ist der neue Doc aus der Kinderchirurgie. Genau. Oh, damn.
Genau, den Vibe habe ich jetzt auch gerade gespürt. Nee, aber richtig, richtig cool. Ne, sind wir beide ja auch definitiv auf dem Zug. Aufklärung heutzutage ist halt super wichtig und es gibt die Möglichkeit, den Leuten das visuell zu erklären. Ärzte können nahbar sein, das heißt, ich bin auch immer ein großer Fan davon, wenn sie es sind. Und das ist so ein bisschen diese klassischen Krankenhaus, diese von oben herab Strukturen gebrochen werden, weil das hilft. Also seitdem ich mich mit Medizin beschäftige, habe ich das Gefühl, dass dieses Ärzte-Halbgöttern weiß, das hilft niemandem was. Also wenn die Leute das gut, offen und sympathisch kommunizieren und nahbar kommunizieren, dann haben am Ende alle mehr davon.
Genau, auf jeden Fall. Und wie gesagt, du hast ja gesagt, dass viele Fragen kommen und also ich habe am Tag bestimmt auch 100 Nachrichten von Eltern in der Inbox und die kann ich natürlich
nicht beantworten.
Ich mache dann
die Aufklärung mache.
So. Ja, ich mache dann einfach Videos. Ich kann da gar nicht mehr antworten. Ich mache einfach Videos oder gehe mal live oder so. Aber ich gebe mein Bestes
auf jeden Fall. Ist ja eh meistens so, dass so einzelne Nachrichten halt auch eigentlich viele Leute interessieren. Also nur weil es einer schreibt, heißt ja nicht, dass nicht irgendwie 1000 andere die gleiche Frage haben.
Genau, ja. So ist es.
Ja, aber spannend. Ja, auf jeden Fall, Leute, ihr findet Aaron in den Shownotes oder schaut gerne direkt auf TikTok oder Instagram vorbei, da könnt ihr ihm auch folgen. Und ja, dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Infos, war wirklich cool und ich hoffe, wir helfen oder wir retten den ein oder anderen Hoden mit dieser Folge.
Gehen wir mal davon aus. Rettet die Hoden!
Ja, rettet die Hoden. Last Message.
Last Message.
Also dann, liebe
Leute, ein schönes Wochenende und gewöhnt euch daran, dass ihr jetzt freitags einen Podcast kriegt von uns.
Jeden Freitag.
Für den einen oder anderen wird es eine Umstellung sein, aber pünktlich zum Wochenende, pünktlich zum Sommer gibt es freitags Podcast.
Jawohl. Also, macht's gut, liebe Leute. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Okay, ciao. Macht's gut.
Schade, das war's schon wieder mit Blutige Anfänger. Aber nicht traurig sein, nächste Woche gibt's wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt.
Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.